5 Jahre nach Veröffentlichung des European Green Deals ist es Zeit für eine Inventur. Was war nochmal das Ziel? Welche Maßnahmen wurden in welchen Bereichen geplant und was ist der aktuelle Stand der Umsetzung? Wir räumen auf, beziehungsweise wir versuchen aufzuräumen, machen einen kurzen Exkurs zu Direktiven und Verordnungen, erklären den europäischen Gesetzgebungsprozess, eine pickepackevolle Episode. Viel Spaß und Sinn.
Bam, Bock auf morgen!
Hi, meine lieben Freunde des guten Marketinggeschmacks. Mein Name ist Frank Schlieder von Bam Bock auf Morgen und wir haben heute hier ein wahres Content-Brett für euch. Wir haben letzten Mittwoch nicht veröffentlicht und auch diesen Mittwoch nicht. Normalerweise veröffentlichen wir ja eigentlich jeden Mittwoch und das hat einen Grund, weil diese Episode hat uns und mir im Speziellen alles abverlangt. Was euch jetzt in den nächsten, ich weiß es nicht, knapp 1,5 Stunden sogar begegnen wird, ist etwas, was ihr vielleicht so noch nicht erwartet habt. Neben den 8 Handlungsfeldern des European Green Deals begegnen euch 2 Gäste, begegnen euch juristische Einordnungen, Verordnungen, Regulierungen, ganz viele Gesetzesvorhaben und ein Stück weit Musik. Eine Inventur der Ja, hi, liebe Freunde des guten Marketinggeschmacks. Willkommen zum Bam Bock auf Morgen Podcast. Mein Name ist Frank Schlieder von Bam Bock auf Morgen und wir haben heute ein Content-Brett für euch, nämlich eine pickepackevolle Episode zum European Green Deal. Dieser Tage wird in Europa ein neues Parlament gewählt. Und wenn ich von dieser Tage rede, meine ich damit die erste Juniwoche 2024. Das ist dort, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen. Es wird das 10. Europäische Parlament gewählt für die nächsten 5 Jahre. Das soll die Geschicke des Kontinents mitlenken. Insgesamt bedeutet das übrigens kleine Facts dazu, 373 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger sind in 27 Mitgliedstaaten zur Wahl von 720 Abgeordneten aufgerufen. Ein demokratisches Mammutprojekt. Zu Beginn der 9. Wahlperiode im Übrigen, vor gut 5 Jahren, startete ein anderes demokratisches Mammutprojekt, was schließlich im Dezember 2019 von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgestellt wurde. Es ging um den Green Deal. Und darum geht es auch in dieser Episode. 5 Jahre Ankündigung Green Deal. Von der Leyen sprach vom Man-on-the-Moon-Shot Europas, der erste klimaneutrale Kontinent zu werden, bereits im Jahr 2050. Ja, das ist das große Ziel des Green Deals gewesen. Also keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr im Jahr 2050. Dazu soll der Green Deal eine Art Wachstumsstrategie werden, der das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung abgekoppelt hat. Zudem soll natürlich auch die Natur Europas, die uns so alle umgibt und von der wir leben und zehren, geschützt, aber auch regeneriert werden. Natürlich soll die Gesundheit und das Wohlergehen der Europäer vor umweltbedingten Risiken und Auswirkungen geschützt werden. Naja, und der ganze Übergang, diese ganze Transmission in die Zukunft, in diesen European Green Deal, in ein klimaneutrales Europa vielmehr, sollte gerecht und inklusiv sein. Die Menschen müssen an erster Stelle stehen. Ja, das sind im Wesentlichen die Ziele des Green Deals gewesen und sind sie auch immer noch. 8 Hauptbestandteile hat übrigens der Green Deal, die wir im Folgenden mal ganz kurz besprechen werden, um das Big Picture sich da nochmal anzugucken. Ich kann das mal ganz kurz spoilern, in aller Schnelle, worum es hier geht. Wir haben das Thema Klima, wir haben das Thema Energie, wir haben das Thema Industrie und Kreislaufwirtschaft, wir haben das Thema Gebäude, das Thema Mobilität, das Thema Ernährung, Ökosysteme und Verschmutzung. So, und diese 8 Bausteine drehen sich im weiteren Verlauf sämtliche Verordnungen und Maßnahmen. Politik ist das eine, Bürokratie das andere. Und das hat es in
The European Green Deal ist schon etwas viel.
Jetzt sind seit 2019 5 Jahre ins Land gezogen. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Verordnungen und Richtlinien seitdem durch Brüssel so und Straßburg und all die Institutionen marschiert sind?
Nee, das kann ich dir bedauerlicherweise nicht sagen. Und in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich es tatsächlich auch mit einem zumutbaren Aufwand nicht herausfinden können. Es ist ein Regelungswust tatsächlich.
Ich habe mir für diese Episode Verstärkung geholt und das hier ist eins der Episodenteammitglieder.
Hallo, ich bin Philipp Lückhausen, ich bin Rechtsanwalt in Köln und ich beschäftige mich unter anderem mit Fragen des Werbe- und Wettbewerbsrechts und insbesondere vor den Herausforderungen, die die Europäische Union den Unternehmen in Zukunft stellen wird.
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Verordnungen und Richtlinien, die für das Marketing die womöglich relevantesten sind. Die haben wir genannt, die haben wir erklärt und darüber hinaus ein bisschen Richtlinienquartett gespielt. Aber das erst im weiteren Verlauf dieser Episode.
Bam, Bock auf morgen!
Aber zunächst einmal zum Big Picture, zu den 8 Bestandteilen des European Green Deals. Ja, und wir fliegen mit unserem Segelflugzeug über jeden einzelnen dieser 8 Bestandteile, schauen uns die politische Idee dahinter an und nehmen Kurs auf einen bzw. 2 jeweilige Action Plans, die hinter dieser politischen Idee liegen. Und das Ganze mache ich nicht alleine. Ich habe auch hier eine tolle Co-Pilotin am Start.
Hallo, ich bin Julia Hartmann. Ich bin Professorin für Nachhaltigkeitsmanagement an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht in Österreich-Winkel.
Kommen wir nun zum ersten Bestandteil, Klimaschutz. Oder wie es im EU-Jargon so schön heißt, Erhöhung der EU-Ambitionen im Bereich des Klimas für die Jahre 2030 und 2050. Also, wir haben ja schon gehört, bis zum Jahr 2050 soll die Europäische Union klimaneutral gemacht werden und bis zum Jahr 2030 als Zwischenziel sollen 55% Einsparung an Treibhausgasemissionen stattgefunden haben gegenüber dem Basisjahr 1990. Ganz frisch ist übrigens in diesem Zusammenhang ein weiteres Zwischenziel, eine 90%ige Einsparung der Emissionen bis zum Jahr 2040. Aber das ist noch nicht durch ein Maßnahmenpaket geregelt. Darüber hinaus wurde in dem ersten Bereich Klimaschutz die Installation eines rechtlichen Rahmens festgelegt. Also durch das Europäische Klimagesetz sind diese Ziele für die EU und ihre Mitgliedstaaten verbindlich. Dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Und es wurde ein Fit for 55-Paket angelegt, eine Art Zwischensprint für das Jahr 2030. Wie gesagt, 55% Emissionsreduktion. Das ist eine ganze Reihe von Vorschlägen für neue und Änderungen bestehender Rechtsvorschriften der EU. Vielleicht der wichtigste Bestandteil des Pakets, das European Trading System. Kurz erläutert von unserer wunderbaren KI-Assistenz R3 BAM3.
Der ETS ist ein Handel mit Emissionsrechten. Es wird eine Obergrenze für die Gesamtmenge von Treibhausgasen festgelegt, die die Verursacher in bestimmten Sektoren maximal freisetzen dürfen. Dieser Deckel wird nach und nach gesenkt, um die zulässigen Gesamtemissionen bis 2050 auf 0 zu reduzieren. Der EU-Emissionshandel deckt derzeit etwa 45% der Treibhausgasemissionen in der EU ab, soll aber schrittweise auf alle Sektoren ausgedehnt werden.
Ja, und mehr zur Sektorenerweiterung, die uns auch alle angeht, das erläutert Julia Hartmann.
Also es wurde in mehreren Richtungen erweitert. Einmal ist die industrielle Erweiterung und eine Industrie, die später mit dazu kam, war tatsächlich der Transportsektor, also insbesondere Luftfahrt, aber auch Straßengütertransport. War sehr schmerzhaft für diesen Sektor. Es gab aber noch eine zweite Erweiterung, beziehungsweise sogar 3. In der ersten Phase der Umsetzung des EU-ETS-Programms wurden sehr viele dieser Allowances, also dieser Freibriefe für Emissionen, umsonst rausgegeben. Das wurde seither deutlich reduziert. Insbesondere mit der neuen Welle ist dieser Anteil an kostenfreien Allowances signifikant runtergegangen und wird weiter reduziert. Und dann gab es noch so einen dritten Effekt. Als damals das EU-ETS-System eingeführt wurde, das fiel zusammen mit der Wirtschaftskrise oder der Finanzkrise 2008, 2009. Und in dieser Zeit hatten die Unternehmen ohnehin sinkende Einnahmen und haben weniger produziert. Plötzlich gab es eine Schwemme auf dem Markt dieser Allowances. Das heißt, der Preis ist eigentlich auf 0 gefallen. Und das hat sich jetzt stark geändert. Also inzwischen ist das, die Wirtschaft ist angezogen und die Allowances sind heute sehr viel mehr wert, als sie damals waren. Der genaue Preis, den weiß ich jetzt nicht mehr, aber das sind so mehrere Hebel, die sich da verändert haben.
Kurzes Fazit zu diesem ersten Punkt, Klimaschutz des European Green Deals. Es soll bis 2030 55% Treibhausgasemissionen eingespart werden. Bis Ende des Jahres 2022, letzte mir vorliegende Datenbasis, lagen wir bei 32%. Im Anbetracht dessen, dass wir nur noch 5,5 Jahre haben, is it a long way to go, um auf diese 55% zu kommen. Zweiter Schritt ist in der Sektorenerweiterung. Das ETS2 ist ein ganz wichtiger Sektor gar nicht mit dabei. Und das ist einer der Hauptemittenten von Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union. Das ist der Landwirtschaftsbereich. Er ist nicht mit einbezogen worden aus politischen Gründen. Und der dritte Punkt ist sicherlich die Preisvolatilität dieses ETS. Also der Preis geht hoch, geht runter, je nach Nachfrage. So ist es halt eben. Angebot und Nachfrage kommen zusammen. Der Preis reguliert das. Der Höchststand für dieses Emissionszertifikat erreichte im Februar 2023 mit 100 Euro pro Tonne CO2 bis dato ein Rekordhoch, sank aber bis Februar 2024 auf 56 Euro. Das ist ein 44-prozentiger Einbruch. Zurzeit liegt er, glaube ich, so bei 73 Euro pro Tonne CO2 im Stand Mai 2024. Der Grund, im Grunde genommen ganz einfach, es wurde gerade in der Industrie gar nicht so viel produziert, dass Emissionszertifikate nachgefragt werden konnten. Für den Klimaschutz mag das eine gute Nachricht sein, natürlich. Für die wirtschaftliche Entwicklung vielleicht eine eher schlechtere Nachricht. Aber es ist ja so, dass dieser ETS ja eben diesen Preismechanismus hat, um Anreize zu setzen. Und wenn diese Anreize ohnehin schon nicht da sind, funktioniert gegebenenfalls auch der Preis als Steuerungsgröße nicht. So ein bisschen theoretisch, und es werden andere Experten vielleicht besser erklären können. Das jedenfalls ein Fazit zu Punkt Nummer 1 des European Green Deals, erster Bestandteil Klimaschutz.
Lass mal mehr Ambitionen haben für das Klima.
Kommen wir mal zum zweiten Bestandteil des European Green Deals. Das ist die Versorgung mit sauberer, erschwinglicher und sicherer Energie. Auf die Erzeugung und den Verbrauch von Energie entfallen mehr als 75% der Treibhausgasemissionen der Europäischen Union. 75% für die Erzeugung und den Verbrauch von Energie. Logisch, dass diese Dekarbonisierung dieses Sektors ein super wichtiger Bestandteil des Green Deals ist und auch mit Sicherheit allgemein eine der wichtigsten Strategien im Kampf gegen die Klimakrise. Um die Reduktionsziele dieses Fit for 55-Pakets einzuhalten, ihr erinnert euch, 2030 minus 55%, 2050 0%, bedarf es einer deutlichen Erhöhung der Erneuerbaren am Brutto-Endenergieverbrauch. Bis zum Jahr 2030 soll dieser bei 42,5% liegen. Kurz mal was zum Brutto-Endenergieverbrauch. Was ist das eigentlich?
Laut Umweltbundesamt umfasst der Brutto-Endenergieverbrauch alle Arten des Endenergieverbrauchs der Letztverbraucher, vor allem Strom, Fernwärme, Kraftstoffe und Brennstoffe für Wärmeerzeugung.
Ja, jetzt wisst ihr es. Also auch alles nochmal in den Shownotes verlinkt, ne? Aber jetzt hört man ja immer wieder, dass der Anteil der Erneuerbaren in Deutschland bereits über 50% liegt. Das stimmt auch, bezieht sich aber nur auf die Bruttostromerzeugung. In der Wärmegewinnung liegt der Anteil der Erneuerbaren nur bei 20% und im Verkehrsbereich sogar deutlich unter 10%. Die EU-Richtlinie zur Förderung erneuerbarer Energien, RED, RED, gibt es mittlerweile in der dritten Fassung, fordert aber 42,5%. Also, zurzeit stehen wir in Deutschland bei 22% Anteil der Erneuerbaren am Brutto-Endenergieverbrauch, das habe ich schon beinahe selbst versprochen, und liegen damit knapp unter dem EU-Durchschnitt von 23%. Was gehört noch zu diesem Energiebestandteil des Green Deals? Drei Punkte dazu. Das erste war die Gewährleistung einer sicheren und erschwinglichen Energieversorgung innerhalb der Europäischen Union. Das ist ein wichtiger Punkt, weil große Aktualität. Im Wesentlichen geht es um eine Energieautarkie Russlands gegenüber. Das soll der Repower-EU-Plan ordnen. Eine Einfuhr von Kohle und Öl aus Russland sind ohnehin schon verboten. Allerdings wird die EU immer noch mit russischem Gas beliefert. Knapp 15% der europäischen Gasimporte kommen noch aus Russland. Das meiste übrigens aus Norwegen vor den USA. 30% ungefähr aus Norwegen. Zudem soll ein vollständig integrierter, vernetzter und digitalisierter EU-Energiemarkt entwickelt werden. Und dann gibt es einen Vorrang für Energieeffizienz, also eine Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz unserer Gebäude, dazu kommen wir gleich nochmal, und Entwicklung eines überwiegend auf erneuerbaren Energiequellen basierenden Energiesektors. Gut, also Kohle weg und dafür Solar und Wind rein, ganz einfach gesagt.
Diese Rahmenbedingungen zu erleichtern, in erneuerbare Energien zu investieren, ist in meinen Augen bisher noch nicht vollständig geglückt. Und gleichzeitig nur durch EU-ETS die weitere Investition in fossile möglichst unattraktiv zu machen. Da gehört aber auch noch viel mehr mit dazu. Da gehört noch Ausbau der Netze mit dazu. Wir brauchen hier auch tatsächlich mehr Netze, die europäische Länder miteinander verbinden. Also ich brauche viel mehr Transmission. Ich werde auch Speicherung brauchen. Der berühmte Satz, der Wind weht nicht immer, die Sonne scheint nicht immer und ich muss irgendwie überbrücken. Man kann auch überbrücken. Es gibt auch Technologien, die immer funktionieren, also beispielsweise Geothermie, das funktioniert immer. Ich muss dann natürlich die Flexibilität haben, dass ich relativ schnell von einem auf das andere switche. Und da kann man natürlich auch sich zunutze machen, dass es unterschiedliche geografische Voraussetzungen in der EU gibt. Aber bislang haben wir das noch überhaupt gar nicht so einfach mit der Transmission. Also wir haben das in Deutschland beispielsweise mit unseren direkten Nachbarn. Aber es fehlt eigentlich noch die weitere Steuerung innerhalb der EU. In meinen Augen ist es auch ein Feld, das die EU unglaublich attraktiv machen könnte. Na, weil wir diese Möglichkeit haben, mit den verschiedenen Gegebenheiten der Länder zu arbeiten, wäre das tatsächlich was, wo wir eine Vorreiterrolle einnehmen könnten. Aber da müssen wir natürlich auch alle in die richtige Richtung gehen, in die gleiche Richtung und gemeinsam investieren.
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ganz viel investieren, nämlich in ganz viel Wissen. Die in den Shownotes verlinkten Seiten geben euch noch einen viel breiteren Eindruck über dieses Riesenfeld der Energie. Es geht um Bruttoendenergieverbräuche innerhalb der EU, Anteil der Erneuerbare auf die Sektoren, Repower EU, Entwicklung des Gases, des russischen Gases, die Richtlinie zu erneuerbaren Energien, RED. Ja, da gibt's einiges nachzulesen. Wir haben euch das ganze Recherchematerial einfach in die Shownotes verpackt, wie im Grunde genommen bei jedem Punkt.
Geht mal auf die Shownotes und schlaut euch weiter auf. Geht mal auf die Shownotes und schlaut euch weiter auf.
Kommen wir nun zum dritten Punkt. Das dritte Handlungsfeld des European Green Deals. Also ich wiederhole nochmal, erstes war Klima, zweites war Energie, dritte ist Industrie. Genauer genommen heißt das Mobilisierung der Industrie für eine saubere und kreislauforientierte Wirtschaft. Dieser Punkt hier wird in unserer kleinen Zusammenfassung der längste werden, weil und auch gerade das Marketing, das hört sich anfangs doch gar nicht so an, also wir in unserer kleinen Marketing-Bubble sind von diesem Punkt und den daraus entstandenen Maßnahmen und noch zu entstehenden Maßnahmen direkt auch betroffen in der Art und Weise, wie wir Marketing machen zum Beispiel. Aber dazu gleich mehr. Ein ganz spannender Punkt fand ich, das schrieb die Kommission zur Einleitung in diesem Kapitel. Hört mal rein.
Zur Verwirklichung einer klimaneutralen und kreislauforientierten Wirtschaft muss die gesamte Industrie mobilisiert werden. Es dauert 25 Jahre, also eine ganze Generation, um einen Industriesektor und alle Wertschöpfungsketten umzugestalten. Um dies bis 2050 zu erreichen, müssen in den nächsten 5 Jahren Beschlüsse gefasst und Maßnahmen ergriffen werden.
Überlegt mal, 25 Jahre dauert so eine Umstellung, eine ganze Generation. Das hat mich irgendwie beeindruckt. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, ne? Aber dann sieht man mal, dass alle im Green Deal beschlossenen oder auch noch zu beschließenden Maßnahmen langfristigen Charakter haben und es gerade jetzt auf einen zügigen, verbindlichen und somit auch für die Industrie, für die Wirtschaft und für alle planbaren Umbau ankommt. Die Meilensteine dieses dritten Punktes, um sie zu nennen, sind der Net Zero Industry Act. Das ist die EU-Industriestrategie, die im März 2020 aufgestellt wurde. Ziel war die Förderung des ökologischen und digitalen Wandels der Industrie. Ein ganz wichtiges weiteres Ziel dieses Net Zero Industry Actes ist eine strategische Rohstoffversorgung des Kontinents. Also gerade mit Blick auf die Krisen und der Zusammen- oder der nicht mehr Zusammenarbeit mit Russland und der kriselnden Zusammenarbeit mit China und womöglich auch anderen Staaten geht es darum, natürlich, dass der Kontinent mit nachhaltigen Rohstoffen sicher versorgt wird. Und das gilt insbesondere für so kritische Rohstoffe, die für Cleantech, für saubere Technologien und für digitale Anwendungen benötigt werden. Silizium wäre so ein Beispiel und auch andere seltene Erden. Darüber hinaus geht es aber auch darum, einen integrierten Binnenmarkt für sogenannte Sekundärrohstoffe zu bilden. Das sind also die Metalle oder auch die Erden, die seltenen Erden, die Rohstoffe, die wir brauchen eben für technologische, industrielle Anwendungen, die wir in den Kreislauf geben können. Beispiel Kupfer, eins der Schlüsselmetalle für die Energiewende. Ohne Kupfer gibt es keine Solarpanels. Und wollen wir Solarpanels in Europa bauen, brauchen wir idealerweise auch Kupfer aus Europa. Also dafür gibt es eben diesen Sekundärrohstoffmarkt. Neben dem Net Zero Industry Act, ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Förderung einer nachhaltigen Industrie, ist ein Aktionsplan oder ist der sogenannte Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft. Das Ziel ist eben die Unterstützung nachhaltiger Produkte und kreislauforientierten Designs. Was würdest du jetzt sehen, so nach den ersten 5 Jahren, wenn du sagen würdest, 0, noch nichts gewesen, 10, alle Produkte Cradle to Cradle im kompletten Kreislauf, in technologischen und ökologischen Kreisläufen, so wo stehen wir denn so Pi mal Daumen?
Oh, ich würde sagen, leider erschreckend irgendwo auf 1 oder 2. Also ich glaube, viele Unternehmen, ja, es ist Katastrophe, ich weiß, ja. Aber das eine Problem ist, ich glaube, dass ganz viele Unternehmen das Konzept von Kreislaufwirtschaft noch nicht verstanden haben, weil die dann sagen, wieso, wir machen doch schon gelben Sack und Recycling. Aber das ist halt genau das Problem, wir recyceln eben nur einen ganz, ganz, ganz klitzekleinen Teil. Also wir haben den gelben Sack, wir haben auch Take-Back-Systeme, aber wir sind überhaupt gar nicht in der Lage, wir haben die Infrastruktur gar nicht aufgesetzt, das, was wir dann recyceln, wieder als Wertstoff in werterhaltender Form in Umlauf zu bringen. Und es ist tatsächlich so, dass wir da, glaube ich, noch ganz am Anfang stehen. Und ein großes Problem ist hier auch Rücknahme. Also wir haben, das ist eins meiner Lieblingsthemen, ja, genau hier vor unserer Haustür ist so ein Altkleidersammel, der ist regelmäßig überfüllt. Und das wird dann zwar auch immer abgeholt, aber dann frage ich immer, was passiert denn damit eigentlich? Ja, nur ein ganz klitzekleiner Teil davon landet dann tatsächlich wieder bei jemandem im Kleiderschrank. Das meiste muss entsorgt werden. So, und auf die Frage, wo wird das denn entsorgt, ist erstmal keine Antwort, weil die meisten das auch nicht wissen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir auch dazu beigetragen haben, dass woanders in der Welt hier Müllberge entstehen. Inzwischen wird ganz viel davon verbrannt. Aber das ist natürlich ein großes Thema.
Fokussektoren der Europäischen Union zunächst ressourcenintensiv, also Sektoren wie Textil, Bau, Elektronik und Kunststoff. Darüber hinaus sollen aber auch neue Geschäftsmodelle gefördert werden, nämlich eben die, die diese Kreislaufwirtschaft begünstigen. Also Anmietung, gemeinsame Nutzung von Waren, Dienstleistungen und so weiter und so fort. In diesem Bereich fällt auch der ganz große Bereich des Plastiks bzw. der nachhaltigen Produkte und Verpackungen statt. Strengere Vorschriften, die sicherstellen sollen, dass alle Verpackungen bis 2030 schon wohlgemerkt wiederverwendbar und recycelbar sind. Und darüber hinaus sollen natürlich auch biologisch abbaubare und biobasierte Kunststoffe gefördert werden, ein ordentlicher Rechtsrahmen dafür geschaffen werden, dass sie auch zunehmend in die Märkte kommen können und die fossilen oder auch biologisch nicht abbaubaren Kunststoffe ablösen können. So, das waren die beiden großen Punkte, Net Zero Industry Act und Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft. Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Punkte zur Modernisierung bzw. Zukunftsgestaltung der Industrie, zum Beispiel eine Dekarbonisierung, da haben wir es wieder, energieintensiver Industrien, zum Beispiel Stahlerzeugung mit Wasserstoff. Dazu wurde die große Wasserstoffrichtlinie aufgelegt, die mittlerweile in der Novelle der EU-Gas- und Wasserstoff-Binnenmarktrichtlinie mündet, naja, und auf Umsetzung in nationales Recht wartet. Zur Umsetzung des nationalen Rechts dazu später nochmal mehr. Kurzer Exkurs in die Verordnungspraxis. Ganz große Maßnahme, die Batterieverordnung. Also alle Phasen des Lebenszyklus von Batterien, von der Konzeption bis zur Abfallbehandlung sollen damit einbezogen werden. Und diese Initiative ist besonders vor dem Hintergrund, ja, dieser enorm groß zu erwartenden Entwicklung im Bereich der Elektromobilität von großer Bedeutung. Die Batterierichtlinie von 2006 ist durch eine neue Verordnung 2023 ersetzt worden, die eben dieses Funktionieren des Binnenmarkts verbessern soll und gleichzeitig auch die Kreislaufwirtschaft dazu fördern soll.
Gib mir ein B!
B!
Gib mir ein A!
A!
Gib mir ein M!
M! Bock auf morgen!
So, und ein wichtiger, großer Punkt, den ich eingangs schon erwähnt habe, betrifft das Marketing, nämlich die Neuordnungen zur Transparenzpflicht von Produkten und auch Anti-Greenwashing-Richtlinien sind in diesem dritten Handlungsfeld einer kreislauforientierten Wirtschaft, einer sauberen Industrie geregelt. Was bedeutet das im Großen und Ganzen? Nach den Idealvorstellungen der Europäischen Kommission sollten wir als EU-BürgerInnen und Bürger möglichst aufgeklärt sein über ein Produkt, über ein Angebot beim Kauf dieses. Das bedeutet, dass wir idealerweise detaillierte Informationen über die Umweltauswirkungen dieser Produkte bekommen haben. Die wird zum Beispiel geregelt in Form eines digitalen Produktpasses oder auch im Vorfeld, dass Maßnahmen ergriffen werden zur Bekämpfung irreführender umweltbezogener Angaben. Das wird geregelt in der Empowerment Consumer Directive und, die ist noch nicht durch, in der Green Claims Directive. Ihr merkt, das ist so ein Gebiet, auf dem fühle ich mich jetzt ein bisschen sicherer als Marketer. Mehr dazu hört ihr später noch von unserem Anwalt Philipp Lückhausen, den ihr eingangs schon gehört habt. Aber im Großen und Ganzen findet das alles in diesem Handlungsfeld saubere Industrie, kreislauffähige Wirtschaft statt. Es geht um Verbraucherinformation und natürlich Greenwashing-Bekämpfung. Ja, jetzt hier eine kurze Werbung in eigener Sache. Es geht um das BAM Bock auf Morgen Festival am 25. und 26. September 2024 in Berlin. Wir haben dort eine Festival Pop-Up Masterclass eingerichtet. So nennen wir den Deep Dive Kreislaufwirtschaft. 3 Stunden zu diesem Thema. Wir haben vor Ort Markenverantwortliche, die bereits im Bereich der Kreislaufwirtschaft Dinge machen und auf profunde Herausforderungen stoßen. Wir haben aber auch Expertinnen aus der Wissenschaft dabei, genauso wie Konsumentenpsychologen und Kreative, die gute Kommunikation in diesem Feld sich angeschaut haben. Das alles, wie gesagt, in der Festival Pop-Up Masterclass. Warum läuft's nicht rund mit der Kreislaufwirtschaft? Auf dem BAM Bock auf Morgen Festival, 25.09., 26.09., 24 in Berlin. Tickets gibt's zu kaufen, in den Shownotes verlinkt. Danke fürs Zuhören, Werbung Ende. Ich habe Julia Hartmann nochmal gefragt, welche 3 Punkte, um es schnell zu machen, es braucht, um die Kreislaufwirtschaft wirklich in Gang zu bekommen, aus ihrem Blickwinkel.
Wenn man das Thema Circular Economy vorantreiben will, dann braucht man irgendwo am Ende einer Wertschöpfungskette das Material wieder zurück. So, und wenn ich das jetzt aber so richtig gut zusammengeklebt habe, dann kann ich es nicht mehr sortenrein trennen. Das brauche ich aber, ansonsten kann ich es nicht wiederverwenden. Das heißt, im Designprozess fängt es schon an. Ich muss eigentlich bereits beim Designprozess im Kopf haben, wie mache ich denn das nachher, dass ich dieses Produkt möglichst einfach in seine Rohstoffe, also einzelnen Bestandteile zerlegen kann, möglichst sortenrein. Das ist ein ganz wichtiges Element. Das zweite Element ist das Thema Take-Back-System. Das ist für viele Unternehmen eine große Herausforderung, weil sie wollen ja selbst mit diesen Produkten und Stoffen wieder etwas machen. Und das heißt, man muss auch eine ganze Infrastruktur und auch Anreize haben, um den Konsumenten dazu zu bringen, dass er die Produkte, nachdem er sie nicht mehr nutzt, zurückbringt. Und ich glaube, das machen wir alle schon ganz gut, wenn wir jetzt so an unsere kleinen Smartphones denken. Da haben wir immer den schönen Anreiz, wenn wir das zurückbringen, dann kriegen wir ein bisschen Geld gut geschrieben für den Kauf des nächsten. Aber in anderen Bereichen, also ich glaube, da muss jetzt jeder nur seinen Kühlschrank aufmachen und mal reinschauen und überlegen, wie viel davon bringen wir denn zurück. Also wir sammeln Glas, wir sammeln Karton, wir sammeln vielleicht Blechdosen und so weiter. Dann lagern die so eine Woche lang hier zu Hause, stören schon die Optik, nerven dann am Einkaufstag. Bei mir ist das der Samstag, dann muss ich das alles wieder einpacken und zurückbringen in den Laden und dann entsorgen und so weiter. Das kann nicht jeder machen, wenn man eine klitzekleine Mietwohnung hat, in der vielleicht 8 Personen leben, dann habe ich nicht so viel Platz, dass ich Müll darin sammle. Und dann wird das eben nicht gemacht und landet dann einfach in der Restmülltonne, weil das deutlich einfacher ist für die Menschen. Und das heißt aber als Unternehmer, ich muss mir wahnsinnig bewusst darüber sein, wie komme ich denn an diese Materialien wieder dran? Und das ist keine Frage, die so einfach zu beantworten ist.
Genauso wenig wie die Frage, ja, wo stehen wir denn bei diesem Punkt 3 eigentlich, wenn man hier ein Fazit ziehen wollen würde? Das gelingt mir persönlich jetzt nicht so wirklich. Julia Hartmann hatte schon gesagt, dass wir im Bereich der Umsetzung der Kreislaufwirtschaftsstrategie vielleicht auf Stufe 1 oder 2 von 10 stehen. Andere Maßnahmen mögen vielleicht schon ein Stück weiter sein, wie die Transparenz der Verbrauchenden, einer der Schwerpunkte auch der letzten 5 Jahre, Transparenzschaffung für die Verbrauchenden. Ein anderer größerer regulatorischer Bereich sind die Umsetzung der Wasserstoffstrategien in die jeweiligen nationalen Gesetzgebungen und in die Länder. Auch hier ist der Umsetzungsstand komplett unterschiedlich. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Ja, das waren jetzt knapp 10 Minuten auf diesem Punkt. Ich würde mal sagen, wir belassen es jetzt dabei. Wir zielen grüllend weiter zu Punkt 4, Energie- und ressourcenschonendes Bauen und Renovieren. Das ist der 4. Bestandteil des European Green Deals. Nach Klima, nach Energie, nach Industrie kommt jetzt Bauen.
Wir bauen, wir bauen, wir bauen.
Yo, wir schaffen das!
Die Gebäude Europas spiegeln die Kultur und Geschichte des Kontinents wider. Und im Schnitt sind sie alt, sehr alt. 220 Millionen europäische Gebäude wurden vor dem Jahr 2001 gebaut. Das sind mehr als 85% aller europäischen Gebäude, die bereits schon knapp 25 Jahre alt ist. Und man geht davon aus, dass 85-95% der heutigen Gebäude im Jahr 2050 auch noch stehen wird. Ja, aus den Anfangstagen des Green Deals hat die Europäische Kommission dazu auch noch eine schöne Bewertung geschrieben, spiele ich auch nochmal direkt ein.
Die meisten bestehenden Gebäude sind nicht energieeffizient. Viele Gebäude werden mit fossilen Brennstoffen geheizt und gekühlt und sind mit veralteten Technologien und Geräten mit zu hohem Energieverbrauch ausgestattet. Millionen von Menschen in Europa leiden unter Energiearmut. Insgesamt sind rund 40% des Gesamtenergieverbrauchs und 36% der energiebedingten Treibhausgasemissionen der EU auf Gebäude zurückzuführen.
Ja, dieser Punkt wird jetzt nicht mehr so ausführlich werden. Wir schauen uns jetzt mal das politische Handlungspaket an, das Maßnahmenpaket, den Actionplan, der hinter diesem Gebäudesektor steht. Der nennt sich Renovation Wave Action Plan. Was bedeutet das? Im Wesentlichen geht es um die Förderung von Renovierungen, ja, die den Energieverbrauch reduzieren. Der Gebäudebestand muss einfach sauberer gemacht werden. Und zwar so, dass weniger Energie verbraucht wird, weniger Treibhausgasemissionen emittiert werden und somit insgesamt die Umweltleistung von Gebäuden steigen. Zentraler Punkt ist bei der Renovierung eine kostengünstige Reduzierung des Energiebedarfs, zum Beispiel durch eine Dämmung und das hatten wir in Deutschland schon gesehen, der Ersatz von CO2-intensiven bzw. energieeffizienten Heiz- und Kühltechnologien, also auf gut Deutsch Wärmepumpe statt Ölheizung. Ganz wichtig ist hier der soziale Aspekt. Den hebt die Europäische Kommission auch immer wieder in den Mittelpunkt. 50 Millionen VerbraucherInnen der Europäischen Union haben Schwierigkeiten, ihre Wohnung ausreichend zu heizen. Wegen fehlender Energieeffizienz, aber auch wegen fehlender finanzieller Mittel. Aber so richtig kam das noch nicht in Schwung. Die finanzielle Förderung dieser Renovierungsmaßnahmen, die ist im Grunde noch gar nicht ausreichend vorhanden. Und ja, die jährliche Renovierungsquote, die müsste bei bis zu 3% des Gebäudebestands liegen, um im Fahrplan zur Klimaneutralität 2050 zu bleiben. Anfang 2020 lag dieser Punkt übrigens zwischen 0,4 und 1,2%, also far away von dem, was eigentlich gemacht werden sollte. Update aktuell aus letztem Winter. Im Dezember 2023 einigte sich das Europäische Parlament mit den EU-Staaten über eine neue Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, der EPDP. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass es ab sofort nationale Zielpfade sind, die entscheidend sind. Also alles über den EU-Kamm scheren, das haben die Mitgliedstaaten nicht mitgemacht. Es geht im Großen und Ganzen darum, den durchschnittlichen Primärenergieverbrauch in Wohngebäuden bis 2030 um 16% zu senken. Mehr als die Hälfte der Senkung dieses Energieverbrauchs soll darüber hinaus durch die Renovierung von Gebäuden mit der schlechtesten Klimabilanz erreicht werden, um so auch keine weitere Energiearmut entstehen zu lassen, weil in den alten Gebäuden leben oft arme Menschen, wenn man das so einfach sagen kann, so traurig es ist, und genau diese Gebäude sollten zuerst saniert werden. Bei der Größe dieser Aufgabe ist natürlich ein wesentlicher Punkt in diesem Handlungsfeld die Finanzierung. Was das alles kosten soll, das ist noch gar nicht richtig klar.
Ja, und jetzt hattest du auch schon mal das Thema angerissen dieser Müdigkeit, was Nachhaltigkeit angeht. Und ich glaube, da spürt man sie ganz deutlich. Wir Menschen neigen dazu zu sagen, Nachhaltigkeit ist uns sehr, sehr wichtig, aber sie darf nichts extra kosten. Und ich würde jetzt mal sagen, so ganz grundsätzlich ist da nichts dagegen einzuwenden. Aber wir müssen natürlich unterscheiden zwischen Investitionskosten und Nutzungskosten. Und ich glaube tatsächlich, dass wir durch energetische Gebäudesanierung zwar hohe Investitionen haben, durchaus auch höhere, als wir das hätten, wenn wir die nicht durchführen würden. Aber wir haben natürlich nachher Nutzungseffekte. Nur die spüre ich ja erst sehr viel später. Und leider ist es auch so, durch den steigenden Preis für Strom ist ein Teil dieser Nutzungseffekte leider auch aufgefressen worden. So, aber die Idee war, also gerade in Deutschland wissen wir, dass wir heizen in großen Teilen mit Gas. Einige Häuser haben auch noch Ölheizung. Und da wir ja eingangs von dem Thema Energie gesprochen haben, da ist eben auch der Gebäudesektor als Nachfrager sehr wichtig. Und die Idee war hier, dass wir zum einen in andere Technologien investieren müssen, um Heizung und Energieversorgung der Gebäude sicherzustellen, aber auch gleichzeitig den Verbrauch zu reduzieren durch die energetische Sanierung.
Ja, das war der vierte Bestandteil des European Green Deals, Gebäude. Jetzt kommen wir zum fünften und den kennen wir alle und der wird gerade in unserem Land nicht unemotional behandelt, würde ich sagen. Nach Klima, nach Energie, nach Industrie, nach Gebäude kommt jetzt der Verkehr. Offiziell heißt der Bestandteil eine raschere Umstellung auf eine nachhaltige und intelligente Mobilität.
Auto to Auto. Wir fahren so gerne. Auto tolles, tolles. Auto davon lasse ich nicht ab.
Was mir aufgefallen ist in der Recherche der Paper, ist doch eine Änderung der Rhetorik im Zeitablauf. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Zu Beginn im Jahr 2020, als diese ganzen großen Maßnahmenpläne aufgesetzt worden sind, hörte sich das noch so an.
Alle Verkehrsträger, also Straße, Schiene, Luft und Schifffahrt, werden zu dieser Verringerung beitragen müssen. Die Verwirklichung einer nachhaltigen Mobilität bedeutet, den Nutzern Vorrang einzuräumen und ihnen erschwinglichere, besser zugängliche, gesündere und sauberere Alternativen zu ihren derzeitigen Mobilitätsgewohnheiten zu bieten.
Ja, das war ein Paper aus dem Jahr 2020. Bei der weiteren Recherche der Daten bin ich dann auf diese Website hier gestoßen. Das ist alles in den Shownotes verlinkt noch. Da gab es diese Einleitung.
Der Verkehrssektor trägt rund 5% zum BIP der EU bei und beschäftigt mehr als 10 Millionen Menschen in Europa. Für Europas Unternehmen und globale Lieferketten ist er von entscheidender Bedeutung.
Der Verkehrssektor umfasst Schifffahrt, Luftfahrt, Güterverkehr und Straßenverkehr im Übrigen.
Ja, also jetzt kommen wir in den Bereich der really hard to abate sectors. Also vielleicht mal fangen wir an mit der Schifffahrt. Da fühle ich mich ein bisschen wohler mit. In der Schifffahrt, also die großen Cargoschiffe, die werden mit sogenanntem Bunker Oil betrieben. Das ist also noch ein paar Verarbeitungsstufen vor Benzin, ist relativ schädlich. Und hier ist natürlich die große Frage, was kann man da überhaupt machen? Also ersetzen vielleicht, ja, vielleicht kann man das, vielleicht auch nicht. Das wird wahnsinnig schwierig. Aber hier gibt es tatsächlich total tolle Ideen und Innovationen, wie man damit umgehen könnte. Also das eine ist, dass es ein paar Experimente damit gibt, statt Öl einfach Lebensmittelabfälle zu nehmen und die zu verbrennen. Ja, die sind sozusagen eh da und sind nicht ganz so schlimm wie Öl. Aber es gibt auch die Idee, so Schiffe haben ja eine relativ große Fläche. Wenn es jetzt möglich wäre, die oberste Reihe dieser Cargo-Behälter mit Solarpaneelen zu bestücken, könnte man vielleicht sogar in Teilen elektrifizieren. Und auch hier hatte Elon Musk tatsächlich die Idee, ein elektrisch betriebenes Cargo-Schiff zu entwickeln. Mal sehen, wo er damit landet und was er damit tut. So, und bei der Luftfahrt ist es fast noch dramatischer. Die Luftfahrt läuft heute auf Kerosin. Und jetzt ist da die große Frage, was kann man da machen? Also es gibt heute schon Zuspritzung von sogenannten Sustainable Aviation Fuels. Die sind aber, also es ist quasi so eine Art Bio-Kerosin. Aber das ist relativ, also es ist ein bisschen, natürlich ist alles gut, was man erreicht, ja, aber es ist im Vergleich zu dem, was bleibt an Emissionen und wenn man dann auch noch das Wachstum der Branche mit dazu rechnet, ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Jetzt gibt es auch da Ideen, was man tun könnte, ja, und das, die große Hoffnung lag auf der Wasserstofftechnologie, aber wir haben einfach nicht genug Wasserstoff, um das voranzutreiben. Es gab auch noch eine Diskussion, ob man vielleicht differenziert, Kurzstrecke versus Langstrecke und vielleicht tatsächlich versucht, solarbetriebene oder Elektroflugzeuge in der Kurzstrecke einzusetzen und Wasserstoff in der Langstrecke. Ich sehe das in der nahen Zukunft noch nicht. Ja, ich glaube, das Problem ist jetzt auch hier, also ich müsste ja dann tatsächlich die gesamten Flotten ersetzen. Ja, so ein Flugzeug hat eine durchschnittliche Lebensdauer von 30 Jahren. Ja, aber jetzt sehen wir auch, wo das Problem da ist. Wenn ich tatsächlich in der Luftfahrt bis Mitte des Jahrhunderts CO2-neutral sein müsste, müsste ich heute bereits anfangen, alte Flugzeuge durch einen nachhaltigen Typus zu ersetzen. Und den gibt es nicht. Und der Vorteil der Wasserstofflösung ist, dass ich eigentlich mit der bestehenden Flotte arbeiten kann, weil ich ja dieselbe Technologie nutze. Ja, also da sind wir, glaube ich, noch weit weg von der Zielerreichung.
Ja, kurze Klimainventur. Hier ein Viertel der gesamten Treibhausgasemissionen der Europäischen Union entfallen auf den Verkehrssektor. Also Schifffahrt, Luftfahrt, Güterverkehr und Straßenverkehr. Und ein Großteil dieser Treibhausgasemissionen im Verkehr ist dem Straßenverkehr zuzuordnen. Und wenn man sich die Studien der letzten Jahre dazu anschaut, die Entwicklung der Treibhausgasemissionsmenge im Verkehr, kann man sagen, es ist noch nicht weniger geworden, eher das Gegenteil, leicht steigend sogar. Das ist noch ein richtig langer Weg, diesen Bereich klimaneutral zu bekommen. Was sind die wichtigsten Maßnahmen, die zum Teil auch schon beschlossen sind und auch bald greifen sollen? Das ist zum einen die Berücksichtigung der Emissionen des Verkehrssektors in den ETS2. Also ab 2027 wird der Straßenverkehr im ETS2 berücksichtigt, hatten wir bereits im ersten Punkt. Der zweite wesentliche Punkt, das ist ja gerade in aller Munde, alle in Europa zugelassenen neuen Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeuge, also so die Vitus Sprinter dieser Welt, müssen bis 2035 emissionsfrei sein. Ja, Verbrennerverbot wird auch dazu gesagt und das Framing zeigt auch ganz klar, Emissionsfreiheit bei Neufahrzeugen ab 2035 heißt Verbrennerverbot, also das Framing meinte ich. Das bietet jedenfalls noch hinreichend Stoff für Wahlkampfparolen und politisch bedingte Planungsunsicherheit in diesem Bereich. In dem Bereich gibt es darüber hinaus noch so schöne Richtlinien wie die 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Das ist die Alternative Fuels Infrastructure Directive, die AFID. Ja, und sie ist mehr oder weniger das maßgebliche Instrument der Kommission zum Aufbau öffentlicher Betankungs- und Ladeinfrastruktur für alternative Kraftstoffe. Betankung? Ja, ihr habt es richtig gehört. Es geht natürlich auch um Wasserstoff. Es ist immer noch so, dass Wasserstoff in verschiedene Innovationsprogramme, nationale wie internationale Programme, weiterentwickelt wird. Es geht immer noch um Wasserstofftankstellen, auch wenn sie im Bereich der Individualmobilität der PKWs wahrscheinlich auslaufen werden, weil es sich nicht rechnen wird im Vergleich zur Elektrizität. Ist es doch so, dass im Schwerlastverkehr, bei Schwerlasttransport Anwendungen durchaus noch in Wasserstoff-LKWs gefördert werden. Da gibt es eine EU-Strategie, Strategy for Energy System Integration and Hydrogen Strategy. Ja, da bündelt sich alles für diejenigen Nerds unter euch, die sich das interessiert, alles auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Insgesamt gibt es hier 62 Wasserstoff-Großprojekte, 12 davon aus dem Verkehrsbereich. Die sind für die nächste Verfahrensstufe ausgewählt. So, das war der Punkt 6. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, Respekt dafür. Es braucht schon sehr, sehr viel Lernwillen, um sich das hier alles reinzuziehen. Die Bestandteile des European Greens. Und dann kommen wir mit Verordnungen, Gesetzen und Überblicken. Danke dafür. Und kommen wir zum nächsten Punkt. Der ist nämlich nicht unspannend, sehr relevant geworden dieses Jahr durch die Bauernproteste und im Grunde genommen eins der Herzstücke des European Green Deals. Bestandteil Nummer 6, vom Hof auf den Tisch, from farm to fork.
Lass mal alle essen.
Sag mal alle.
Und das möglichst gesund.
Sag.
Und wir schmeißen zu viel weg.
Zu viel weg.
Das erreicht niemals den Mund.
Mund.
Hier geht es um nichts weiteres als die Umstellung unserer Lebensmittelsysteme. Und die Europäische Kommission schreibt dazu:
Ernährungssysteme können Krisen wie der Covid-19-Pandemie nicht standhalten, wenn sie nicht nachhaltig sind. Wir müssen unsere Ernährungssysteme neu gestalten, die heute für fast ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, große Mengen an natürlichen Ressourcen verbrauchen, zu einem Verlust an biologischer Vielfalt und negativen Auswirkungen auf die Gesundheit führen und keine fairen wirtschaftlichen Erträge und Lebensgrundlagen für alle Akteure, insbesondere für Primärproduzenten,
ermöglichen. Ja, diese Primärproduzenten, damit meint die EU-Kommission die Landwirtinnen und Landwirte hauptsächlich da draußen. Also, die Problemstellung ist klar, unser derzeitiges Lebensmittelsystem steht vor erheblichen Herausforderungen. Diese intensive Landwirtschaft, wie wir sie in Europa, aber auch in Deutschland betreiben, trägt erheblich zum Klimawandel bei. Hohe Treibhausgasemissionen, übrigens weltweit gehen 25% der Treibhausgasemissionen auf das Konto der Landwirtschaft.
Der Sektor steht natürlich vor ganz großen Herausforderungen, auch durch den enormen Preisdruck, der hier durch die Händler sich über die Jahre etabliert hat. Da haben die relativ wenig Handlungsspielraum. Aber worum geht es? Also es geht eigentlich darum, im Wesentlichen das ganze Thema Monokultur wegzubekommen. In Teilen auch Überproduktion. Ja, wir haben ja im Lebensmittelsektor wahnsinnig viel verschwendete Lebensmittel. Das ist jetzt nichts, was den Bauern anzulasten ist, ne? Aber da haben wir systemische Ineffizienzen. Und hier können wir, glaube ich, auch mit Artificial Intelligence nochmal sehr viel mehr angreifen und versuchen, von dieser Verschwendung wegzukommen. Aber es geht hier ganz stark natürlich auch um den Einsatz von Düngemitteln. Unkraut ist zwar Unkraut, ist aber eben auch wiederum Lebensraum bietend für Insekten und so weiter. Wie kann ich das erhalten? Wie kann ich diese Lebensräume schützen? Und ich denke, da ist noch ein ganz großes Handlungsfeld, in dem in den nächsten Jahren viel mehr passieren wird.
Ja, Farm to Fork will weniger Pestizid- und Düngemitteleinsatz. Dazu hat die Kommission das Programm Sustainable Use of Pesticides eingeführt. Und Farm to Fork will natürlich auch weniger Lebensmittelverschwendung. Dazu gibt es auch ganz interessante, und dazu haben sie eine Plattform on Food Loses und Food Waste eingeführt. So, das sind ganz interessante Zahlen dazu, übrigens zur Lebensmittelverschwendung. Alleine in Deutschland wurden im Jahr 2020 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. 60% davon in den privaten Haushalten, 20% in der Gastro, außer Hausverpflegung und 15% in der Lebensmittelverarbeitung. Ja, ein ganz wesentlicher Teil dieser Farm-to-Fork-Strategie, ist aber noch ein ganz anderer, nämlich es geht um the rise of bio, also die Förderung des ökologischen Landbaus. Der EU Organic Action Plan, der zielt darauf ab, den Anteil der ökologisch bewirtschafteten Flächen auf 25% bis zum Jahr 2030 zu erhöhen. In Deutschland soll der Anteil nach dem Willen der derzeitigen Regierungskoalition gar auf 30% steigen. Zum Vergleich, im Jahr 2021, also vor 3 Jahren, lag die Biolandwirtschaft EU-weit bei 9% und in Deutschland knapp darüber bei 10%. Das heißt, in den nächsten 5,5 Jahren müssten wir den Anteil an Biolandwirtschaft im Vergleich zur gesamten Landwirtschaft fast verdreifachen. Ja, um so ein Ziel zu erreichen, sind Informationskampagnen allein sicherlich nicht ausreichend. Der große Hebel, den die Europäische Kommission in diesem Bereich hat, Umstellung auf Biolandwirtschaft innerhalb des EU Organic Action Plans, ist die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union, die GAP. Ja, und die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union, das ist eigentlich der größte Topf im mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Der wird immer auf 7 Jahre ausgelegt, jetzt vom Jahr 2021 bis 2027, hat ein Gesamtvolumen in Höhe von rund 1,2 Billionen Euro. Dazu kommen noch ein paar Mittel aus dem Wiederaufbauprogramm Next Generation EU, auch nochmal 800 Milliarden so dazu, also roundabout 2 Billionen Euro. und für die gemeinsame Agrarpolitik stehen um die 400 Milliarden Euro zur Verfügung. Also es ist mit Abstand der größte Posten im Etat des europäischen Haushalts. Davon gehen wiederum Direktzahlungen in Höhe von knapp 300 Milliarden Euro an die Landwirtinnen und Landwirte. Und dann gibt es auch noch einen Topf für die Entwicklung des ländlichen Raums mit knapp 100 Milliarden Euro. So, das sind die beiden wichtigen Töpfe im Wesentlichen, aus denen sich der Umbau hin zu mehr Biolandwirtschaft steuern lässt auf Seiten der Europäischen Union.
Also wenn wir jetzt uns Europa vorstellen, wir haben in Spanien, in Italien und in Frankreich massive Dürren. Das heißt, hier haben wir Bauern, die vom Klimawandel schon jetzt in sehr massiver Form betroffen und bedroht sind. Und auch da leiden natürlich diese kleinen Familienbetriebe sehr stark. Deswegen ist in meinen Augen auch das große Problem, wenn wir diese Subventionsstruktur so beibehalten wie bisher. Sie stellt auf Größe ab in erster Linie. Sie stellt auch ein bisschen darauf ab, wie wichtig diese Branche ist als Wirtschaftszweig in einem Land. Aber wir müssen dahin kommen, dass wir sie binden an Nachhaltigkeitsaspekte. Weil wir nur dann auch zielgerichtete Projekte vorantreiben können. Das heißt, in dem Moment, in dem es Lösungen gibt, diese Weinkulturen vielleicht, also Neuzüchtungen zu kreieren, die mit weniger Wasser auskommen oder aber die ganze Produktion verlagern, vielleicht von dem einen oder anderen wegkommen, also im Stichwort Rinder in irgendetwas anderes, ne, dann glaube ich, können wir diese Subventionen zielgerichteter einsetzen. Aber das ist ein Prozess, der sehr lange dauern wird, weil wir hier natürlich wahnsinnig viele Partikularinteressen haben von einzelnen betroffenen Betrieben, aber auch von den Ländern, die sehr unterschiedliche Erwartungen an dieses Thema der Subventionen haben. Und das Thema Nachhaltigkeit dann da noch mit reinzubringen und mit zu verknüpfen, ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Hürde.
So, kommen wir nun zum 7. Handlungsfeld des European Green Deals: Ökosysteme und Biodiversität erhalten bzw. auch wiederherstellen. Bemerkenswert übrigens an dieser Stelle nochmal ganz kurz, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Unser kleinen Green Deal Masterclass, Podcast Masterclass kann man ja schon fast sagen.
Lass mal alle Biodiversität und Ökosysteme erhalten und regenerieren. Erhalten und regenerieren.
Dieses Handlungsfeld Ökosysteme und Biodiversität erhalten wurde parallel zur Farm to Fork, vom Hof auf den Tisch Strategie der Europäischen Union entwickelt. Und dieses Handlungsfeld mündet hauptsächlich in der EU-Biodiversitätsstrategie für das Jahr 2030. Diese Strategie hat das Ziel, wie gesagt, die Biodiversität in Europa bis 2030 auf den Weg der Erholung zu bringen und die Degradierung der Ökosysteme umzukehren. Das ist keine schlechte Maßnahme, denn rund 80% der europäischen Landfläche ist geschädigt. Über das Ausmaß der Schädigung und was das konkret bedeutet, werde ich hier im weiteren Verlauf nicht eingehen. Findet ihr natürlich wo? In den Shownotes. Blicken wir aber zumindest mal kurz auf die Hauptursachen für den Verlust an Biodiversität. Das ist natürlich der Klimawandel, das ist natürlich die industrielle Landwirtschaft, das hatten wir auch. Die Landflächenversiegelung, also Bau von Straßen, Verdichtung durch Wohngebäude oder Agglomerationen, würde ich jetzt sagen. Ist aber auch unsere intensive Nutzung von Ökosystemen, also Überfischung wäre auch so ein Beispiel. Das sind alles Punkte, die schon ausreichen, um ein beispielloses Artensterben in der Geschichte der Menschheit zumindest, womöglich auch in der Geschichte dieses Planeten, herbeigeführt zu haben. Auch in diesem Punkt hat die EU-Kommission einen Actionplan entwickelt, der im Wesentlichen 4 Hauptbereiche hat. Erster Punkt, so heißt es im schönen Beamtendeutsch, ein kohärentes Netzwerk von Schutzgebieten. Im Grunde genommen geht es darum, dass mindestens 30% der Land- und Meeresfläche der EU bis 2030 geschützt werden soll und ein Drittel dieser Gebiete soll strengen Schutz erhalten. Dafür gibt es das Natura 2000 Netzwerk, das bereits 18% der Landfläche abdeckt und das ist zentraler Bestandteil dieser Maßnahme. Darüber hinaus ein wichtiger weiter Bestandteil des Action Plans ist ein Plan zur Wiederherstellung der Natur. Und dieser Plan, der mündet allen voran im Nature Restoration Law. Tatsächlich gilt es hier, Einigung zu vermelden, kann man so sagen. 9.11.23 2023 ist das Nature Restoration Law nämlich durchs Europäische Parlament gegangen und vom Rat auch abgenommen worden. 4 große Ziele dieser Verordnung: Restaurationsziele, mindestens 30% der im Gesetz aufgeführten Lebensraumtypen, die sich im schlechten Zustand befinden, sollen bis 2030 in einen guten Zustand versetzt werden. So, und das Ziel soll bis 2040 auf 60% und bis 2050 auf 90% erhöht werden. Das ist der Fahrplan. Und darüber hinaus wird der Rechtsrahmen auch geschaffen, um noch weitere spezifische Ziele für die Regeneration von Ökosystemen umsetzen zu können. Auch die Wiederherstellung landwirtschaftlicher Ökosysteme wird in diesem Nature Restoration Law erfasst. Da geht es zum Beispiel darum, dass man 30% der entwässerten Moorgebiete, die landwirtschaftlich genutzt werden, bis 2030 wiederhergestellt werden sollen. 40% bis 2040, 50% bis 2050. Das Problem ist, das Wiedervernässen bleibt für die Landwirte und die privaten Landbesitzer freiwillig. Auch hier ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben, aber das bedarf dann einem intensiven Blick in die tatsächliche Verordnungs- und Rechtsprechung. Das würde den Umfang dieser Episode definitiv sprengen. Dann gibt es noch nach vielfältigen Diskussionen einen Notfallmechanismus. Dieser Notfallmechanismus, der erlaubt die Aussetzung der Bestimmungen für landwirtschaftliche Ökosysteme für bis zu ein Jahr unter außergewöhnlichen Umständen. Ja, zum Abschluss dieses Handlungsfelds lohnt sich wieder ein Blick in die Praxis. Was ist eigentlich Stand dieser Schutzgebiete in Europa und in Deutschland? Dazu, ihr habt die Stimme schon ein paar Mal gehört, unsere außergewöhnliche KI-Assistenz R3BAM3.
Der Ausweis von Schutzgebieten, insbesondere der strenge Schutz von Gebieten, ist in der Europäischen Union in der Praxis ein Problem. Obwohl Deutschland insgesamt 37% seiner Fläche als irgendeine Form von Schutzgebiet ausweist, bemängelt der Naturschutzbund Deutschland, dass viele dieser Gebiete nicht effektiv die Biodiversität schützen. Die Schutzgebiete sind oft nicht ausreichend rechtlich gesichert und die Erhaltungsziele sind unklar definiert. Darüber hinaus gibt es erhebliche Unterschiede in der Verteilung der Schutzgebiete, wobei die meisten streng geschützten Flächen in den Bergen liegen. Im Flachland und in niedrigen Höhenlagen gibt es nur sehr wenige solcher Gebiete. Ein viel größeres Problem ist der Ausweis strenger Schutzgebiete. Dazu zählen in Deutschland etwa die Nationalparks Bayerischer Wald, Schwarzwald, Sächsische Schweiz, Unteres Odertal, Eifel und die Wattenmeer-Nationalparks. Nur 0,6% der Fläche wird als strenges Schutzgebiet ausgewiesen. Wir sind weit von den 10% der Fläche entfernt. Im europäischen Vergleich bedeutet das den drittletzten Platz. Insgesamt sind in Europa nur knapp über 3% der Fläche als strenges Schutzgebiet ausgewiesen.
Ja, da tut das Nature Restoration Law mehr als Not, würde ich mal sagen. Let the Kampf um Fläche beginnen. Flächenkonkurrenz, könnte ich mir vorstellen, wird eins der großen Themen in diesem Feld sein. Jetzt kommen wir mit großem Endspurt zum letzten Handlungsfeld des European Green Deal. Nach knapp einer Stunde haben wir es dann, alle 8 Handlungsfelder, wow, wow, wow. Und dann ist es aber immer noch nicht zu Ende, weil wir haben noch mehr. Diese Episode gibt alles. Toll, dass ihr dran geblieben seid. Also, letztes Handlungsfeld, das Null-Schadstoff-Ziel.
Das Null-Schadstoff-Ziel, Null-Schadstoff-Strategie. Für Luft, Wasser und Boden, auch das gibt es im Green Deal.
Ja, die geneigten Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts werden das vielleicht schon kennen, denn es ist sehr eng verlinkt mit der planetaren Grenze Eintragung neuartiger Substanzen. Die ist nämlich schon komplett überschritten. Sprich, alles das, was wir durch unsere wirtschaftliche Tätigkeit in die Umwelt gebracht haben, ist komplett out of control. Das bedeutet Mikroplastik, das bedeutet aber auch chemische Substanzen, das bedeutet aber auch Luftverschmutzung und diverse andere Sachen. Darum geht's eigentlich bei diesem Null-Schadstoff-Ziel der Europäischen Union. So, was sind jetzt die wichtigsten Maßnahmen dieser Null-Schadstoff-Strategie? Also, zum ersten geht es um eine Reduktion von Schadstoffemissionen. Das heißt, die Emissionen von Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung soll signifikant gesenkt werden. Luftqualität zum Beispiel, strengere Emissionsnormen für Fahrzeuge, Industrie und auch bei der Energieerzeugung für Fahrzeuge bedeutet das die Einführung einer Euro-7-Norm zum Beispiel. Wasserqualität, auch hier soll die Abwasserbehandlung verbessert werden und auch vor allen Dingen verhindert werden, dass Gewässer durch Chemikalien und Mikroplastik weiter verschmutzt werden. Auch hier werden quantitative Ziele bereits vorgegeben, genauso wie bei der Verschmutzung des Bodens. Das bedeutet, dass Maßnahmen getroffen werden sollen zur Sanierung kontaminierter Standorte und auch verhindert werden soll, dass weitere Verschmutzungen durch landwirtschaftliche und industrielle Aktivitäten entstehen. Ein Riesenpunkt ist das Thema der Chemikaliensicherheit und des Chemikalienmanagements. Seit einiger Zeit geht es in Europa und in den Mitgliedsländern bereits um eine Überarbeitung der Chemikalienverordnung REACH. Die regelt den Umgang mit gefährlichen Chemikalien, der soll nämlich verschärft werden und auch sichergestellt werden, dass nur sichere und nachhaltige Chemikalien auf den Markt kommen. Hier ist der aktuelle Stand, dass die Kommission im Laufe des Jahres, glaube ich, ein weiteres Maßnahmenpaket vorschlägt. Insgesamt sind das über 50 Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen in diesem Bereich. Kreislaufwirtschaft und Abfallmanagement, auch das gehört da rein. Was bedeutet das? Naja, Kunststoffabfälle sollen vermieden werden. Also Reduktion von Einwegkunststoffen und Förderung des Recyclings. Das hatten wir vorher auch schon bei dem Thema Kreislaufwirtschaft und natürlich bei anderen Handlungsfeldern des Green Deals. Es greift also alles übereinander, ineinander. So, da sind wir nochmal schnell rübergeflogen und die geneigten HörerInnen, die bis hierhin durchgehalten haben, kann ich sagen, da ist auch noch einiges in den Shownotes verlinkt.
Bam, Bock auf morgen.
Ja Mensch, das waren sie, unsere 8 Handlungsfelder des European Green Deals. Und das haben wir jetzt durch. Ein gutes Stündchen hat das jetzt gedauert. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin schon mal Spaß gemacht. Die 8 Handlungsfelder an dieser Stelle nochmal im Schnelldurchlauf.
Klima, Energie, Wirtschaft im Kreislauf, Bauen, Mobilität.
Was singt sie, die KI? Schadstoff im Gesicht? Ihr braucht übrigens nicht zum Telefon zu greifen. Die Leitungen sind nicht offen. Anyway, 2 Punkte zum Abschluss haben wir noch. Es gibt noch so 2 Ebenen, 2 Bereiche, von denen ich überhaupt noch nicht gesprochen habe. Das ist nämlich die Finanzierung dieser ganzen Wende und der gerechte Übergang, niemanden zurücklassen. Just Transition. Dazu werden wir nicht so viel machen bei dieser Episode. Das kann ich direkt jemandem sagen. Diejenigen, die sich jetzt auf EU-Taxonomie eingeschossen haben, haben dieses Wort jetzt mal gehört. Aber ich werde im weiteren Verlauf nicht darauf eingehen. Vielleicht machen wir das mal in einer ganz anderen Episode und dann, glaube ich, wieder 3 Stunden oder so. Ein paar Worte zur Finanzierung des Green Deals. 1 Billion Euro sollten bereitgestellt werden für die Zeit von 2020 bis zum Jahr 2030. 1 Billion Euro. Das Geld kommt aus dem EU-Haushalt, aus dem Haushalt der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und durch private Investitionen. Zur Förderung von privaten und öffentlichen Investitionen und zur Finanzierung dieser Wende ist das Programm InvestEU aufgelegt worden und es gilt die Taxonomieverordnung. Wie gesagt, dazu an anderer Stelle vielleicht nochmal mehr. Und dieser Just Transition Mechanismus bedeutet, dass die betroffenen Regionen, die es sich womöglich nicht so leisten können, wie reichere Regionen einen Zahlungsausgleich erhalten und unterstützt werden, betrifft die Region wie auch die Bürgerinnen und Bürger beim Übergang in diese grüne Wirtschaft. Ein Punkt darüber hinaus noch, auch natürlich die Forschung soll unterstützt werden, natürlich die Wissenschaft und auch Innovationen sollen gefördert werden. Ein wichtiger Topf ist hier das EU Horizon Programm. Das ist ein Topf, in dem knapp 100 Milliarden Euro eben zur Förderung dieser Forschung und Entwicklung und zur Förderung von grünen Investitionen bereitgestellt wird. Ja Mensch, da haben wir sie jetzt, alle Handlungsbereiche. Also für jemanden, der wie ich in eher den marketingbezogenen Verordnungen sich aufgeschlaut hat im Laufe der letzten Jahre, also der Green Claim Directive, der Empowerment Consumer Directive, vielleicht der Ökodesign Verordnung, ein bisschen was über den digitalen Produkt was weiß, war mir immer noch nicht klar, welches Holistik doch dieser ganze European Green Deal hat und wie zum Teil auch wirklich unübersichtlich dieser ist. Jetzt als Add-on zu dieser Episode noch ein Hands-on Regulation for Marketers, würde ich das mal taufen, zusammen mit unserem Rechtsexperten dazu, den Rechtsanwender Dr. Philipp Lückhausen, Experte für Wettbewerbsrecht, Datenschutz und EU-Recht. Für diejenigen von euch, die jetzt sagen, boah, nee, komm, das reicht mir, da bin ich jetzt raus, fair enough. Peter Lustig von Löwenzahn, die Älteren von euch mögen ihn vielleicht noch kennen, hätte jetzt gesagt, abschalten. Für alle weiteren geht's weiter. Philipp, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Du, ich brauche mal ein bisschen Jura-Nachhilfe. Ich höre hier immer Richtlinien und Verordnungen, Verordnungen und Richtlinien. Nenn mir doch mal bitte den Unterschied. Gibt es da überhaupt einen?
Das sind zwei ganz konkrete verschiedene Rechtsakte, die die Europäische Union hat, mit der sie die Politik gestalten kann und Gesetze erlassen kann. Artikel 288 der Verträge über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist unsere Norm. In der steht das drin, was die sind. Und die Richtlinie ist ein Rechtsakt, der nicht unmittelbar in den Mitgliedstaaten gilt, sondern im Grunde genommen die Gesetzgeber der einzelnen Mitgliedstaaten bindet, einen bestimmten Rechtsrahmen im jeweiligen Mitgliedstaat zu schaffen. Während die Verordnung ein Rechtsakt ist, der direkte Anwendbarkeit in jedem der Mitgliedstaaten entfaltet. Das heißt also, dass der europäische Gesetzgeber damit unmittelbar das nationale Recht der Mitgliedstaaten gestalten kann. Denn das europäische Recht hat einen Anwendungsvorrang vor dem nationalen Recht. Das ist der wesentliche Unterschied. Das heißt, Verordnung gilt direkt, Richtlinie bindet den nationalen Gesetzgeber, das nationale Gesetz so anzupassen, dass es der Richtlinie entspricht.
Der European Green Deal wurde im Jahr 2019 letztendlich beschlossen. Das heißt aber noch lange nicht, dass er rechtens in Kraft getreten ist. Was war denn tatsächlich der Rechtsakt dahinter, dass der European Green Deal auch Einzug in die Rechtsprechung der Europäischen Union gefunden hat?
Also das Herzstück ist als allererstes mal eine Verordnung nach Artikel 288 der Verträge über die Arbeitsweise der Union. Und das ist die Verordnung mit der wunderschönen Nummer 2021-1119. Die wird landläufig auch das Europäische Klimagesetz genannt, der Climate Act. Dafür gibt es viele Namen. Das ist sozusagen das Herzstück. Diese Verordnung bindet die Europäische Union und die Mitgliedstaaten, die in diesem Klimagesetz festgeschriebenen Ziele und bestimmte Maßnahmen über dann noch weiter zu verfeinernde Maßnahmenpläne zu entwickeln und umzusetzen.
Kommen wir mal auf die wichtigsten Verordnungen, Richtlinien, ja, speziell für Marketers in den letzten 5 Jahren im Rahmen des Green Deals. Die erste, die mir da einfällt, ist die Ökodesign-Verordnung.
Die Ökodesign-Verordnung ist im Grunde genommen die neue Aufsetzung oder nochmal ein Hut, der auf schon bestehende Ökodesign-Regulierung aufgesetzt wird. Wir haben schon seit, ich glaube 2005, die erste Ökodesign-Richtlinie, die herausgekommen ist, die zunächst nur für energieverbrauchende Produkte Geltung beansprucht hat. Dann waren das Produkte, die im Anwendungsbereich sozusagen im Energieverbrauch nicht direkt Energie verbraucht haben, sondern auch den Verbraucher zum Energieverbrauch gesteuert haben, die dadurch reguliert wurden. Und die Ökodesign-Verordnung, also ein direkt anwendbarer Rechtsakt, der kommen wird, beziehungsweise der im Grunde genommen schon durchs Parlament durch ist, jetzt aber noch dann der Veröffentlichung hart und dann in Kraft treten wird, mit gewissen Übergangsfristen bestimmte delegierte Rechtsakte dann auf dessen Grundlage erlassen werden, die dann verschiedene Produkte, im Grunde genommen, was das Endziel dieser Verordnung sein wird, ist, dass so gut wie alle Produkte, die im europäischen Binnenmarkt verkehrsfähig sein sollen, darüber reguliert werden sollen im Hinblick auf ihre Zusammensetzung, ihre Herstellung, ihren Vertrieb und sozusagen die gesamte Wertschöpfungskette des Produktes dann regulieren werden. Ja, es ist also eine Rahmenverordnung. Sie ist nicht unmittelbar anwendbar für die Industrie, aber aus ihr heraus werden dann delegierte Rechtsakte, nennen wir die, produktspezifische Gesetze oder Verordnungen oder Richtlinien erlassen werden, die dann die genauen Vorgaben an die Gestaltung von Produkten und die Vermarktung von Produkten geben werden.
Das sind jetzt gerade nicht so wenig. Das heißt, für jede Produktgruppe gibt es einen eigenen Rechtsakt. Und das sind wie viele?
Aktuell liegen wir bei 29 Produktgruppen, die reguliert werden. Und das wird sich natürlich in Zukunft dann deutlich ausweiten.
Nenn mir mal Beispiele für ein paar dieser Produktgruppen.
Was kommen wird jetzt zunächst erstmal, was zuerst angesetzt werden, sind Produktgruppen wie Möbel, Textilien, Schuhe, Eisen, Stahl, Aluminium, Reinigungsmittel und Chemikalien. Das ist der erste Punkt. Was derzeit reguliert wird, sind Produkte, die einen energieverbrauchsrelevante Produkte, wird das genannt. Das sind solche Produkte, die entweder energiegetrieben sind oder den Energieverbrauch beeinflussen. Sowas wie Dämmmaterial für Häuser, Fenster, aber eben auch Haushaltsprodukte, Öfen, Heizungen, Waschmaschinen und so weiter.
Und was konkret wird da jetzt reguliert?
Was da konkret reguliert wird, ist noch nicht klar. Diese delegierten Rechtsakte, die nach der Verordnung kommen werden, die werden jetzt überarbeitet. Und da wird sich beispielsweise eine Zusammensetzung von Textilien möglicherweise vorgeschrieben werden. Dann wird vorgeschrieben werden, aus welchen Quellen diese Rohstoffe für Textilien stammen können. Ja, wie viel erneuerbare Energien genutzt werden müssen für Produktionsprozesse etc.
Okay, der zweite große Bestandteil der Ökodesign-Verordnung ist der digitale Produktpass. Auch er hat bereits das Europäische Parlament passiert, richtig?
Ja, richtig. Also das ist ein Teil der Ökodesign-Verordnung. Ja, über die Ökodesign-Verordnung wird der digitale Produktpass installiert. Im Moment sind wir auf europäischer und nationaler Ebene dabei, in Gremien auszuarbeiten, wie genau der digitale Produktpass aussehen kann, wie standardisiert werden kann, damit die Unternehmen ihn überhaupt handhaben können. Es sind noch viele, viele Fragen offen. Wie kann ich als Hersteller verhindern, dass meine Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden müssen? Denn der digitale Produktpass ist im Grunde genommen ja eine Offenlegung des gesamten Produktes als digitaler Zwilling. Und da ist natürlich dann Missbrauch Tür und Tor geöffnet, wenn ich dazu verpflichtet wäre, meine Betriebsgeheimnisse über Produktionsprozesse, über Zusammensetzungen, Materialzusammensetzungen etc. preiszugeben, über die ich vielleicht jahrelang geforscht und entwickelt habe, bis ich überhaupt dahin gekommen bin, dass ich ein bestimmtes Produkt auf den Markt bringen konnte.
Über diese Verordnung wird das Rahmenwerk quasi festgelegt. Es soll so und so gemacht werden und darin enthalten, das hatte ich auch im Studium, sind sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe. Da weiß man nicht so richtig, ist es Fisch noch Fleisch, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist so, dass diese unbestimmten Rechtsbegriffe irgendwann einer Klärung bedürfen. Und das passiert meist in der nationalen Gesetzgebung beziehungsweise in der Rechtsprechung erst später wieder.
Richtig, genau. Das ist das, was den Rechtsanwender, mich als Rechtsanwalt, vor die größten Herausforderungen stellt. Wenn ich einen unbestimmten Rechtsbegriff habe, dann habe ich erstmal keine Definition dazu und weiß überhaupt nicht, was dieser Begriff genau bedeuten soll. Dann muss ich den auslegen als Rechtsanwender erst einmal und nach mir legt ein Richter den aus, ein deutscher Richter in der Regel. Und wenn der deutsche Richter das aber auch nicht so richtig auslegen kann, dann muss er möglicherweise den Europäischen Gerichtshof fragen und die Richter der Europäischen Union, wie denn ein bestimmter Begriff auszulegen sein wird. Und das ist eine Unsicherheit, die in vielen der europäischen Rechtsakten noch drin steckt. An vielen Stellen bestehen aktuell Unsicherheiten, die im Moment noch nicht wirklich einzuordnen sind, wie sich das mit einer bestehenden Rechtslage verhalten kann. Und entsprechend wird uns das in Zukunft noch vor einige Herausforderungen stellen. Ja, in der Tat. Denn auch haben europäische Rechtsakte ein grundsätzlich anderes Aussehen, als wir das als von unseren deutschen Gesetzen kennen. Sodass man da tatsächlich schauen muss, dass wir die auch so übereinander legen können, dass wir die deutschen Gesetze dann auch im europarechtskonformen Kontext anwenden können.
Eine weitere größere Richtlinie, die bereits auch das Europäische Parlament und den Europäischen Rat passiert hat, ist die Empowering Consumer Directive. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel, so heißt die. Die ist im Grunde genommen eine Modifikation der UGP-Richtlinie, der Richtlinie, die der Bekämpfung von unlauteren Geschäftspraktiken dient, die wiederum bei uns in Deutschland über das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb umgesetzt wird und die bestimmte Anforderungen an die Werbung mit sogenannten allgemeinen Umweltaussagen stellt. Ja, in Zukunft wird es, und zwar nach dem September 2026, also in gar nicht allzu ferner Zukunft, denn sie ist tatsächlich bereits in Kraft getreten, wird es sehr schwierig werden, allgemeine Umweltaussagen wie umweltfreundlich, umweltschonend, grün, naturfreundlich, CO2-neutral und so weiter zu benutzen. Denn wenn ich eine solche allgemeine Umweltaussage habe oder tätige, dann muss ich darlegen oder beziehungsweise mein Produkt muss dann auch tatsächlich überragende Umweltleistungen haben, die nach bestimmten Regularien wieder bewertet werden, ob die vorliegen oder nicht. Das heißt also, der allgemeine, jetzt zu findende Wust an solchen allgemeinen Umweltaussagen wird sich in Zukunft in der Europäischen Union deutlich reduzieren. Denn die werden in aller Regel, so wie sie im Moment getätigt werden, in aller Regel unzulässig sein.
Und wir haben noch über eine Richtlinie nicht gesprochen, die auch noch gar nicht in Kraft getreten ist. Das ist die Green Claims Directive. Die spezifiziert nochmal die der Empowering Consumer Directive genannten allgemeinen Umweltaussagen.
Zum Beispiel, richtig, genau. Wenn ich nämlich eine Umweltaussage in einen bestimmten Kontext setze, das heißt also, mein Produkt ist CO2-neutral produziert worden, dann habe ich keine allgemeine Umweltaussage, wie einfach nur CO2-neutral. Da weiß man nicht, ist das Unternehmen gemeint, ist das Produkt gemeint, sondern ich habe einen gewissen Kontext gegeben. Dann komme ich tatsächlich in die Pflicht, auch tatsächlich nachvollziehbar für den Verbraucher darzulegen, unter welchen Gesichtspunkten das diese Aussage tatsächlich stimmen kann. Und ich muss berichten und muss transparent machen dem Verbraucher, dass er sich selber ein Bild davon machen kann, wie denn meine konkrete Werbeaussage dann auch tatsächlich zu bewerten ist. Oder warum ich zu der Überzeugung komme, dass ich diese Aussage tätigen kann. Richtig. Ja, die ist allerdings noch nicht in Kraft getreten. Die ist noch in der politischen Diskussion. Die ist derzeit noch im Europäischen Parlament und ist noch in Abstimmung.
Und hier kann sich mit Beginn einer neuen Legislaturperiode und einer neuen Zusammensetzung des Europäischen Parlaments auch wiederum was ändern.
Ja, richtig, genau. Und dann kommt es auf politische Mehrheitsverhältnisse an, vor allen Dingen, was dann tatsächlich den konkreten Inhalt dann dieser Richtlinie angeht. Viel Kritik an dieser Richtlinie ist geäußert worden aus den Verbänden, die eine Überregulierung befürchten, einen Bürokratiewahnsinn für Unternehmen. Da ist also tatsächlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die kann auch noch ganz maßgeblich anders aussehen am Ende des Tages, wenn sie kommt. Oder sie kann auch völlig versanden.
Dann ist in der letzten Legislaturperiode noch ein weiterer größerer Rechtsakt finally in Kraft getreten, der auch ein Grundpfeiler des European Green Deals gewesen ist oder auch immer noch ist, das ist das EU-Lieferkettengesetz. Vielleicht da mal kurz einen aktuellen Stand zu, was besagt es und wo stehen wir da gerade?
Genau, das ist auch wieder eine Richtlinie. Die sogenannte Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD. Es gibt dann wieder mal eine ganze Menge von Bezeichnungen. Die ist tatsächlich am 24.05.2024, das heißt heute vor 3 Tagen, vom Europäischen Parlament verabschiedet worden. Jetzt muss der Rat zustimmen. Dann kann sie veröffentlicht werden und tritt 20 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Ja, das heißt also tatsächlich, die ist jetzt so gut wie durch, muss dann nur noch tatsächlich in Kraft treten. Und die sieht dann wiederum Übergangsfristen von 3 oder 5 Jahren vor, wie bestimmte Berichtspflichten für welche Unternehmen umzusetzen sind. Im Verhältnis zur bestehenden nationalen Rechtslage ändert sich gar nicht so viel. Denn tatsächlich hat die im Laufe des Gesetzgebungsprozesses noch einiges an Änderungen erfahren. Aber ist auch einer der wesentlichen Pfeiler, gilt für große Unternehmen tatsächlich nur ab bestimmten Mitarbeiter- oder Umsatzschwellen, die erreicht werden müssen. Das heißt also Großunternehmen, die dann unter eine bestimmte Berichtspflichten und vor allen Dingen aber auch um Sorgfaltspflichten erweitert, die was tatsächlich die Durchleuchtung der gesamten Lieferketten angeht für diese Unternehmen.
Ein großer Teil des European Green Deals sind so größere Maßnahmenpakete, die im Rahmen Fit for 55 zum Beispiel genannt werden. Dann gibt es die Farm-to-Fork-Strategie. Das sind alles politisch gesetzte Blöcke, Kategorien, die aber Hunderte wahrscheinlich von Maßnahmenpaketen haben. Und da einen Überblick zu schaffen, das, was wir ursprünglich uns vorgenommen haben für diese Episode, ist einfach unmöglich. Das schaffen wir gar nicht.
Ja. Ja, also ich maße es mir nicht an, dass ich da den Überblick als jemand, der spezifischen Rechtsbereich berät, den vollständigen Überblick haben könnte, alleine was auch tatsächlich dann Umsetzungsfristen angeht, tatsächliche Gesetzgebungsstände alleine zu ermitteln, ist unglaublich mühsam. Ich habe mich heute auch nochmal um die aktuellen Stände bemüht, wenigstens der Gesetzgebungsakte, mit denen ich permanent zu tun habe, die ich im Grunde genommen kenne, aber wo sich auch permanent was ändert, dass wir Änderungsvorschläge in der Abstimmung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat und der Kommission haben, sodass es unglaublich schwierig ist und ich es für mich jedenfalls nicht beanspruchen kann, dass ich sagen kann, ich kann dir einen vollständigen Überblick über alle Rechtsakte geben, denn tatsächlich sind die Politiken, die davon betroffen sind, die Politikbereiche sind alleine schon so vielfältig. Dann die Maßnahmenpläne, die entwickelt worden sind, die die ganzen politischen Teilbereiche betreffen, sind so mannigfaltig, dass es wirklich für selbst den Rechtsanwender unglaublich schwierig ist, da einen Überblick zu behalten.
Selbst der Rechtsanwalt weiß nicht mehr Bescheid. Aber ein Beispiel Fit for 55 ist quasi eine Art Zwischensport auf dem Weg zum großen Ziel, der erste klimaneutrale Kontinent zu werden im Jahr 2050. Das heißt, im Jahr 2030 55% quasi Gesamteinsparung im Vergleich zum Basisjahr 1990 bereits erbracht zu haben. Und da gibt es einiges an Maßnahmenpaketen, die im Zuge dessen bereits verabschiedet worden sind und auch noch zu verabschieden sind. Da fließt noch viel Wasser den Rhein oder wo auch immer, die Elbe oder, ne, ihr wisst schon, runter. Aber um einfach mal ein paar zu nennen, damit wir einen Überblick von der Gesamtheit irgendwie auch nur erahnen können, was da eigentlich noch alles auf uns zurollt.
Ja, da sind tatsächlich einige Rechtsakte schon in Kraft getreten, andere harren noch dem Inkrafttreten oder auch überhaupt noch erstmal dem Vorschlag. Wir haben gerade ein Inkrafttreten der Müllverbringungsverordnung gehabt. Was passiert mit unserem Müll? Wo dürfen wir hinschiffen? Dann die Müllrichtlinie, die überarbeitet werden muss. Wir haben eine neue Luftverkehrregulierung. Wir haben eine Landnutzungsverordnung, die noch kommen wird. Flottengrenzwerte, CO2-Verbrauch von großen Fahrzeugflotten wird relevant. Der Seeverkehr, der Luftverkehr wird relevant werden. Wir haben Refuel Initiatives, in der es um erneuerbare Kraftstoffe geht. Wir haben Gebäudeenergieregulierungen. Wir haben Energieeffizienzregulierungen, was Heizungs- und erneuerbare Energieträger angeht. Was haben wir denn noch überhaupt? Zum Beispiel die Schaffung eines Klimasozialfonds, der noch vorgesehen ist, der noch umgesetzt werden muss. Ja? Energiebeihilfen, ja? Umweltschutzbeihilfen, regulatorischer Rahmen davon wird auch noch mit angesetzt. Ne? Also wir haben noch ein riesengroßes Maß, und das ist nur ein Teilbereich des Ganzen. Wir haben also ein riesengroßes Maßnahmenpaket, was auch noch auf uns wartet. Ne? Also man merkt, der Green Deal ist tatsächlich, der beginnt gerade ins Rollen zu kommen, ja? Und wird uns auch noch viele Jahre, Jahrzehnte beschäftigen, auch dann in der konkreten Umsetzung, die natürlich auch immer wieder eine politische Entscheidungsfindung und ein gesetzgeberischer Prozess sind, der eben in einem Europa der 27 Mitgliedstaaten nicht einfach vonstatten geht.
Ja, das war der Verordnungsteil mit Dr. Philipp Lückhausen. Vielen Dank, Philipp, dass du deine wertvolle Zeit uns hier geschenkt hast und dein wertvolles Wissen geteilt hast. Zum Abschluss und möchte ich nochmal diesen Gedankenfaden von Philipp ganz am Schluss aufnehmen. Und da geht es um die Unübersichtlichkeit dieses ganzen Green Deals, um die Größe der Aufgabe, um die Komplexität der Themen. Und meine Frage an Julia Hartmann war zu diesem Punkt, verlieren wir die Menschen damit nicht irgendwann?
Ja, ich glaube, leider ist das, was jetzt gerade passiert. Und ich finde das sehr, sehr schade. Und wir sehen das ja daran, dass es im Moment so viel Widerstand gibt gegen diese ganzen Themen Ökologie, Nachhaltigkeit. Wenn wir uns zurückerinnern, das war vor 4, 5 Jahren nicht der Fall. Also als der Green Deal ausgerufen wurde, waren erstmal alle total dafür. Man hatte das auch so ein bisschen als Chance gesehen, des europäischen Kontinents sich von den Wettbewerbern abzusehen. Und dann sind, glaube ich, zwei Dinge gleichzeitig passiert. Das eine ist, die EU hat eine Art, das liegt auch an dem Konstrukt Europäische Union, mit Vorgaben vorzugehen, die extrem vorschreibend ist. Also es sind ja ganz viele Richtlinien, die so in der Natur sind, Bericht erstatten, Daten erheben, sicher sein, dann kommunizieren, bitte regelmäßig kommunizieren, relativ umfassend. Und das bindet wahnsinnig viele Ressourcen. Und auch wenn ich jetzt nicht sage, dass das unwichtig ist, es ist natürlich diese Ressourcenbindung, die ich habe, um Daten zu erheben und zu berichten, habe ich die Daten nicht mehr, um dann entsprechend an der eigentlichen Problemstellung zu arbeiten. Und das ist ein Problem. Und dann kam mit dazu, dass in den USA der Inflation Reduction Act verabschiedet wurde, der auch seine Schwächen hat. Aber eines macht er ganz grundlegend anders. Er arbeitet in erster Linie mit Incentivierungen, das heißt mit Förderungen, mit Steuervorteilen, mit es gibt Fördergelder und so weiter. Es ist auch nicht ganz so leicht, an diese Sachen ranzukommen. Man muss auch Anträge stellen und viele, viele administrative Hürden nehmen. Aber es ist ein anderes Instrument, ja. Und das hat tatsächlich dazu geführt, diese Kombination von beidem gleichzeitig, dass wir so ein bisschen eine Nachhaltigkeitsmüdigkeit in Europa wahrnehmen. Die ist auch da, die kann man nicht wegdenken. Ich finde das schade und ich hoffe sehr, dass wir wieder in dieses Denken reinkommen. Es ist eine Möglichkeit zu zeigen, was wir als Europäer können, technologisch, innovativ, aber auch in Geschäftsmodellen. Und das voranzubringen, ne? Weil es werden die anderen Länder kommen. Es wird ihnen überhaupt gar nichts anderes übrig bleiben. Und dann ist es immer gut, wenn man der Erste ist, der eine Technologie schon hat. Aber im Moment erfährt das Thema leider eine Flaute.
Ja, das lassen wir jetzt mal unkommentiert hier zum Abschluss stehen. Das war Professor Dr. Julia Hartmann von der European Business School aus Oestricht-Winkel. Vielen Dank auch an dich, Julia, dass du deine wertvolle Zeit. Vielen Dank auch an dich, liebe Julia, dass du deine wertvolle Zeit uns geschenkt hast. Und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr bis hierhin so durchgehalten habt. Ich hoffe, wir konnten euch einen richtigen, wie ich eingangs erwähnte, Content-Brett-Block hier nochmal hinstellen, der manches vielleicht nochmal neu aufgezeigt hat oder wiederholt hat, was ohnehin schon seit 5 Jahren auch in aller Munde ist. Das noch mal ein bisschen geordnet hat, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin zum Teil an der Größe der Aufgabe gescheitert. Ich hatte mir ursprünglich vorgestellt, eine Inventur zu machen und wirklich für jeden Bereich Maßnahmen und da sind wir Füllstand 70% oder so, aber das hat nicht funktioniert. Vielleicht ein andermal mehr zu diesem Thema. Zum Abschluss spielen wir noch ein kleines Verordnungsquartett mit euch und faden so fein aus dieser Episode aus. Euch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal und da wird es auch garantiert wieder kürzer. Und auch nicht weniger spannend. Tschüss. Also
ich hätte hier zum Beispiel Angebote, die Notifizierung zum globalen CO2-Kompensationssystem für den Luftverkehr Corsia. Was hast du noch im Angebot?
Fuel EU Maritime für den Markthochlauf nachhaltiger Schiffskraftstoffe.
Ich hätte noch die Reform der Energiebesteuerungsrichtlinie.
Auch nicht schlecht. Ich habe die Novellierung und Umwandlung der AFI-Richtlinie für den schnellen Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe.
Ich würde sagen, der Joker geht an dich. Ich hätte noch Reform der erneuerbaren Energien-Richtlinie.
Das ist ja ein alter Hut.
2-0 für dich.
Ach, was haben wir denn hier noch? Die Corsair habe ich noch.
Ich hätte hier noch die Leitlinie für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen.
Ist auch gut. Das finde ich auch gut. Genau. Ach, die Energiebesteuerungsrichtlinie. Da müssen wir natürlich auch drüber nachdenken, ne? Dass Energie aus fossilen Trägern anders zu besteuern sein wird, als das aus regenerativen Quellen der Fall sein wird.
Das könnte ich mir vorstellen, könnte noch ein politisches Wuhu, Ballyhu hervorrufen.
Ja, da gehe ich mir schon aus. Ja, da werden ja mehrere Interessengruppen tangiert werden, ne? Ja, richtig.
Es wird nicht langweilig.
Auf Wiederhören!